Moin und herzlich willkommen zu Doinks Erben, deinem Wrestling-Podcast. Heute sind wir wieder zu dritt. Ich bin Daniel, euer Moderator. Und zu Gast sind Nico.
Hi.
Und Flo.
Moin.
Und ja, wir haben unsere letzte Podcast-Folge aufgehört mit der Elimination Chamber. Das heißt, wir haben jetzt zwei Raws und eine Smackdown, die wir besprechen können. Und wir haben noch einen Monat bis zur WrestleMania 40, die vor uns liegen wird. Das heißt, wir haben noch gut 4,5 Wochen, in denen ganz schön viel passieren kann. Und was auf jeden Fall geschehen ist, ist, dass im Titelgeschehen, um jeden Titel eigentlich, sehr viel passiert ist schon in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Und besonders natürlich um den World Championship, um die Undisputed Championship mit Roman Reigns und seinem Cousin The Rock. Der hat nämlich Cody Rhodes um ein Tag-Team-Match gebeten mit ihm und Roman Reigns gegen Cody Rhodes und Seth Rollins, nachdem Cody The Rock zu einem 1-gegen-1-Match herausgefordert hat. Und ja, auf die Antwort warten wir. Die bekommen wir noch bei SmackDown. Aber was sagt ihr denn erstmal dazu, zu den Gerüchten, die erstmal entstanden sind? Das war ja schon im Vorfeld eigentlich ziemlich vorhersehbar, auch mit dem WrestleMania-Trailer beim Super Bowl. Und Nico, sag mal deine Meinung dazu.
Also ich finde es super. Es war ja, wie gesagt, schon gerüchtet. Ich finde die Ansetzung sehr spannend. Ich habe auch richtig Bock drauf, ehrlich gesagt, vor allem da wir live da sind und ein fucking Tag-Team-Match zwischen der Bloodline, also Roman Reigns und The Rock, gegen Seth Rollins und Cody Rhodes sehen. Super nices Match. Also so in der Crowd stelle ich mir das richtig nice vor. Ich kann über das Match eigentlich nichts Schlechtes sagen, außer dass es halt etwas die Story um die World Championship von Seth Rollins schmälert. Ich denke, wenn man dieses Match bringt, dann sollte Seth Rollins den Titel verlieren. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, da hat das durchaus einen negativen Impact drauf. Und man nimmt natürlich einen Main-Event-Spot von einem anderen Match weg. Und das ich eigentlich beim Match zwischen Rhea Ripley und Becky Lynch sehen würde. Denn die beiden hätten sich absolut den Main-Event verdient. Insbesondere Rhea Ripley, die jetzt wahrscheinlich deswegen den Main-Event bei der Elimination Chamber bekommen hat. Trotzdem denke ich, dass man hier einen Spot wegnimmt für einen WrestleMania Main Event, den jemand anders verdient hätte. Insgesamt, wenn man aber nur dieses Match betrachtet, bin ich ich bin Feuer und Flamme für dieses Match, muss ich sagen. Und es kann nur gut werden, auch wenn mit The Rock jemand drin ist, der seit 11 Jahren nicht mehr gewrestelt hat, wenn ich mich jetzt recht entsinne.
Naja, du vergisst das legendäre 6-Sekunden-Match gegen Eric Rowan.
Stimmt.
32.
Da ist The Rock ins Schwitzen gekommen, hat Ringrost abgelegt, 2015 ungefähr.
16.
16? War 32
oder? Ja, WrestleMania 32.
Genau. Also ich freue mich drauf.
Also, wenn ich jetzt nochmal einhaken darf, in Bezug jetzt darauf, okay, dass der Titel von Seth Rollins in den Hintergrund gerückt wird. Ja, du hast ein Stück weit recht, nur ist das nicht vielleicht gerade die Story, dass Seth Rollins Drew McIntyre so ein Stück weit vergisst, weil er sich halt zu sehr auf die Bloodline konzentriert. Und das eigentlich Wichtige, seinen Titel, aus dem Fokus verliert.
Es ist nicht die Story, es wird zu der Story gemacht, weil du hast die Story im Main Event, das Tag Team Match, zu dem erstmal gesagt, das wird das Nacht 1 Main Event Match. Du hast die Story so gesehen darauf nicht ausgelegt, aber jetzt hast du es so und jetzt machst du es da draus, so Drew McIntyre Story. Dass er sich sozusagen sagt, ja, Seth Rollins, guck mal auf deinen Titel, weil ich werde dir sowas von abnehmen und fokussiere dich nicht mehr so darauf, anderen zu helfen, wie zum Beispiel einem Cody Rhodes. Und dass Drew McIntyre dann bei WrestleMania seine Chance sieht, Seth Rollins den World Heavyweight Championship abzunehmen.
Also ich sag ja nicht, dass diese Story nicht Sinn macht. Ich sag nur, dass sie den Titel abwertet und das tut sie. Im Endeffekt sagt Seth Rollins, es ist wichtiger, The Rock eine reinzukloppen, als diese World Championship. Und das sagt alles über diese World Championship.
Nee, er sagt nicht The Rock, sondern die Bloodline, weil er
ja, möchte. Oder ja, also die Bloodline steht über der World Championship.
Er hat ja im Prinzip seit dem Royal Rumble 22 war es? Nee, wann war es? Ich weiß gerade
gar nicht. Ja, er hat mehr, gegen Roman verloren.
Hat er ja etwas gegen die Bloodline.
Und ja, das ist richtig. Das ist richtig. Trotzdem wertet es den Titel ab, weil die Bloodline damit über der World Championship steht. Und wenn die da drüber steht, also wieso steht denn eine Gruppierung, ein Wrestler über einem Titel? Der Titel sollte das sein, wonach man strebt und nicht danach irgendwem in die Fresse zu hauen. Sorry, also...
Ja, es geht ja darum, die Gruppierung zu zerschlagen und...
Wofür?
Na, damit wieder gleiche Verhältnisse herrschen.
Ja, aber wenn Seth Rollins den höchsten Titel der Liga hat, also in der Theorie sollten die Undisputed WWE Universal Championship und die World Heavyweight Championship die beiden höchsten Titel sein, gleich hoch. Das heißt, Seth Rollins hat auch den höchsten Titel, wie Roman Reigns ihn hat. Dann hat er das Höchste erreicht. Und dann ist es an ihm, das zu verteidigen und nicht das Höchste, das er erreichen kann, links liegen zu lassen, um sich gegen Roman Reigns und The Rock zu richten. Das hat ihn noch nicht. Also ich verstehe die Story. Ich finde das auch nice. Ich habe gesagt, ich freue mich auf dieses Match. Ich sage nur, dass es die World Championship total abwertet. Und es zieht die World Championship ins Lächerliche. Und das Einzige, wo ich den Ausstieg sehe, ist, Drew McIntyre gewinnt es, weil ich noch cooler fände, wenn im Endeffekt Damian Priest eincasht und Drew McIntyre den Moment wegnimmt. Fände ich super cool, muss ich sagen. Hätte ich richtig Bock drauf. Es würde in der Story Sinn machen. Trotzdem sage ich, die World Championship wird abgewertet.
Punkt. Ja, da bist du aber nicht allein. Das sehe ich genauso, auch wenn es, sage ich mal, im Vorhinein schon klar war, dass Roman Reigns der, sage ich mal, der Endboss ist, sei das jetzt im positiven oder negativen
Sinne gemeint,
dass der einfach der größte Champion ist und dass du jetzt noch eine große Attraktion mit The Rock hast.
Klar ist er das, weil die Story viel länger geht. Ich verstehe das ja. Die World Championship, die wurde auch einfach nicht gut aufgebaut. Man hätte die World Heavyweight Championship an die alte World Heavyweight Championship von 2002 bis 2013 hätte anknüpfen lassen können. Hat man nicht gemacht. Man hat eine neue World Heavyweight Championship kreiert. Es ist die Championship, die ist nicht gut gemacht. Ich finde die auch nicht gut. Aber wenn man sie hat, dann muss man sie auch gleichwertig verkaufen und nicht schon explizit sagen, sie ist eigentlich nicht mehr wert als die Intercontinental Championship.
Ja, gut, aber wenn du den Punkt bringst, siehst du auch, wie gut das Geschehen um die Intercontinental Championship ist und wie, sage ich mal, wie armselig das Booking um die World Heavyweight Championship ist, dass du einen Titelträger hast, wie bei den anderen Titeln auch, der konstant dominant ist, der sich immer durchsetzt und dass die Stories eigentlich immer belanglos sind, da es im Endeffekt kein Outcome für einen möglichen neuen Championship-Träger gibt. Nur sehe ich es bei dieser WrestleMania ähnlich wie du, ich glaube, das Titelgeschehen um die World Heavyweight Championship wird gerade spannend, weil es ignoriert wird. Und ich glaube, weil viele Fans dennoch im Hinterkopf haben, da kann jetzt auch mal wirklich was passieren, weil du hier die Story hast.
Ich bin voll dabei. Ich bin dabei. Ich sehe das ganz genauso, dass es wird spannend. Ich glaube, die Story ist auch an sich cool. Ich find's trotzdem schade, wie mit der Championship umgegangen wird, denn dass man irgendwann mal einen Punkt erreicht, dass beide Championships auf einem Level stehen. Ich weiß nicht, wann das passiert. Auch wenn wir jetzt mal nach WrestleMania gucken, wir hätten jetzt beispielsweise einen Cody Rhodes und einen Damian Priest als Champion. Ich wüsste nicht, wie die World Heavyweight Championship dann annähernd daran kommt. Da bräuchte man vielleicht nochmal einen Switch im Titelgeschehen.
Ja.
Ich find's schwierig, muss ich sagen. Aber, wie gesagt, ich freue mich auf das Tag-Team-Match. Ich freue mich auch, wir reden ja gleich nochmal in Ruhe drüber, auf das World Heavyweight Championship-Match.
Genau.
Florian, gerne auch nochmal dagegen treten, wenn du das für angebracht hältst.
Nö, alles gut. Alles gut.
Ich wollte sonst noch mal auf The Rock zurückkommen, der jetzt wirklich schon ziemlich gut Heat zieht vom Publikum. Es ist ja schon 2 Jahrzehnte her, dass er sein Gimmick jetzt mal wieder hat, als Bösewicht, als Heel. Und da wollte ich mal dich, Flo, fragen, wie du das findest, wie du sein Auftreten findest und wie du die Rolle siehst, die er jetzt in der Bloodline hat, als Nicht-Chef der Bloodline. Er hat jetzt Roman Reigns acknowledgen müssen, also er hat ihn anerkennen müssen als Tribal Chief. Und ja, Flo, wie siehst du das denn?
Also, ich finde, The Rock zieht am meisten Heat immer erstmal dadurch, dass er die Stadt, in der er ist, erstmal grundlos beleidigt.
Der Klassiker?
Klassiker, klassisches Heelwork. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, ganz interessant gemacht, dass The Rock immer so ein bisschen zwiespältig gegenüber Roman Reigns ist. Man spürt schon so leichte Spannungen, finde ich. Und wenn er dann, oder wenn die Bloodline dann am Ende immer den Finger nach oben macht, dann macht er ja meist so ein 11, so für Loser wahrscheinlich. Und ich glaube, Paul Heyman hat jetzt dieses Segment, also das letzte bei der SmackDown-Ausgabe, hat er da jetzt schon grimmig rübergeguckt und hat dann schon ein bisschen verdutzt geguckt, was soll denn das? Ich denke, da bauen die so schleichend ein, dass so The Rock am Ende Faceturn wird bei WrestleMania. Das ist ziemlich cool gemacht.
Ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Faceturn sein muss. Vielleicht wird man das auch einfach als Turn gegen Roman Reigns machen, wenn man das jetzt so aufbaut. Oder dass Roman Reigns beim Nacht 1 Main Event sagt, nö, ist mir egal, ich will morgen meinen Titel verteidigen, darum geht's mir. Geht dann weg und The Rock sagt sich an Nacht 2, ja, Pech gehabt, jetzt verbocke ich dir dein Match. Und dass du dann vielleicht für SummerSlam das ganze Match aufbaust. Es muss nicht unbedingt durch einen wirklichen Faceturn sein von The Rock, auch wenn das angedeutet wird durch diese Thesis, also, des Symbols.
Ich denke, ja, es wird jetzt kein Faceturn in dem Sinne sein, dass man bei WrestleMania einen Face Rock erlebt. Das denke ich nicht. Es wird aber einen Turn gegen Roman Reigns geben.
Ja.
Ich würde auch sagen, wenn man wirklich einen Face Rock bei WrestleMania sehen würde, würde man riskieren, Cody Rhodes das Rampenlicht zu stehlen. Denn stellen wir uns vor, was ist denn ein Face-Rock? Ein Face-Rock wäre, der am Ende von WrestleMania Tag 2 im Ring steht und jubelt. Und er würde Cody Rhodes das Rampenlicht nehmen. Das sollte nicht passieren. The Rock im World, im WWE Universal Championship Match eingreift, ganz bestimmt, denke ich auch. Er wird gegen The Rock eingreifen.
Gegen
Roman Reigns, sorry. Er wird gegen ihn eingreifen, da bin ich mir relativ sicher. Ich weiß nur nicht, ob er dann turnt. Oder ob er bereits davor geturnt ist, oder ob Roman Reigns vielleicht gegen ihn geturnt ist, am Ende von Tag 1. Das hängt ja auch stark davon ab, wie dieses Tag Team Match ausgeht, das aus meiner Sicht sehr, sehr offen ist. Also ich kann mir jedes Szenario vorstellen. Eher mit dem Gedanken, dass die Heels gewinnen an Tag 1, aber nicht ganz sicher. Man könnte es natürlich auch andersrum spielen, sagen, die Faces gewinnen und The Rock ist im Endeffekt der sicherstellt, dass Roman Reigns sein Versprechen einlöst und die Bloodline nicht in das Match eingreift. Also, ich sehe beide Szenarien. Ich bin gespannt, wie man den Turn bringt. Ich bin mir aber sicher, dass The Rock eine Rolle spielen wird, aber nicht in einer so facigen Form, dass er Cody Rhodes das Rampenlicht stiehlt.
Genau, die Sache dabei ist, dass, wenn du das machen würdest, wie du es gerade gesagt hast, also, dass man es so nicht machen sollte, dass The Rock am Ende oben steht, die ganzen Medien würden nur über The Rock sprechen. Die würden schreiben, die würden schreiben, The Rock hilft Cody Rhodes zum Sieg bei WrestleMania oder was auch immer. Und nicht Cody Rhodes gewinnt bei WrestleMania.
Ja.
Und deshalb wird WWE das auch nicht machen. Die werden Cody Rhodes den Sieg nicht nehmen, hoffe ich mal. Nicht. Also bei der ganzen Regentschaft kann man nie wissen. Aber natürlich muss erst das Match bei der folgenden SmackDown angenommen werden, das Tag Team Match, das wird auch passieren. Und dann bin ich gespannt, wie sich das die Wochen entwickeln wird. Und ja, zwischen den Vieren und einer davon ist ja Seth Rollins. Und er tritt ja um die World Heavyweight Championship an. Nee, er verteidigt die World Heavyweight Championship, weil er jetzt wieder medizinische eine Ringfreigabe hat. Seit dieser Woche. Und er tritt gegen Drew McIntyre an, der das Elimination Chamber Match gewonnen hat. Und ja, also ich muss sagen, Drew McIntyre als Heel,
oh, viel besser.
Das ist so gut. Also
viel besser.
Ich liebe es auch, dass der nicht dieser unglaublich böse Heel ist, der immer grimmig ist. Er ist auch einfach dieser sympathische und lustige.
Er ist auch kein Shit-Heel. Genau,
genau, er ist. Genau. Genau, das merkst du in den ganzen Backstage-Interviews mit den ganzen Frauen, mit wie heißen die? Kayla Braxton und keine Ahnung was.
Jackie Redmond.
Genau, mit Jackie Redmond war das jetzt bei Raw. Er ist einfach so ehrlich und so natürlich und das macht ihn halt wirklich auch sympathisch.
Er ist halt in seiner eigenen Welt, ist er der Gute. Das ist ja das Geile.
Ja. Ja, das ist aber eigentlich jeder Heel. Nur bei manchen Heels ist halt übertrieben. Ich meine, irgendwo denkt jeder hier, also The Rock ist auch in seiner Welt gerade der Gute, wenn er die, ich weiß nicht, welche Crowd das war, als Crackheads bezeichnet. Also jeder Heel ist in seiner Welt der Gute. Das ist ja, womit man spielt, dass der Heel sich seine eigene Wahrheit zurechtlegt, die natürlich nicht die Wahrheit ist, und dann damit Heat zieht. Das Spannende ist ja, dass Drew McIntyre ja ganz, ganz nah an der Wahrheit dran ist. Er sagt ja eigentlich auch die Wahrheit, nur predigt er Wasser und trinkt Wein. Denn er redet zwar die Wahrheit über das, was die Bloodline ihm angetan hat, und eventuell, dass auch ein Jey Uso es verdient hat, den Titelmatch versaut zu bekommen, verdient hat. Er sagt ja die Wahrheit an sich, aber er ist ja auch der sich viele Titelchancen ergattert oder andere Matches gewinnt, dadurch, dass er eben sich durch Hilfe der Bloodline oder einem Logan Paul diese Siege nimmt. Also ja. Es ist sehr spannend, wie man mit Drew McIntyre spielt, mit dem Charakter. Und ich finde wirklich, es ist viel, viel, viel besser als das, was man als Face gesehen hat. Mir hat Drew McIntyre, ja, da war ich wahrscheinlich einer der wenigen, nicht gefallen als Face, auch nicht 2020. Ich fand dieses Gimmick, ich laufe mit einem Schwert rum und bin stark, Beste. Eher lahm, muss ich sagen.
Ja.
Viele haben es gefeiert. Ich glaube, Drew McIntyre ist ein sehr guter Worker. Ich glaube, das weiß auch jeder. Aber ich denke, hier hat er gerade eine wirklich, wirklich gute Rolle gefunden. Und ich denke auch, es liegt daran, dass Triple H hier viel, viel mehr Freiheiten gibt, den Wrestlern sich zu entfalten und auch den einzelnen Charakteren, die entwickelt werden, die Freiheiten gibt, in dem, was sie tun, einzigartig zu sein und zu scheinen. Und nicht diesen Einheitsbrei zu haben und eine klare Hierarchie von, wir haben zwei Leute, mit denen wir eine Story machen und der Rest, der ist alles so Midcard und da passiert nichts. Sondern wir haben viele, viele Stars auf einer Ebene, die sich alle selbst entfalten können, alle auf ihre Weise. Und das ist super spannend zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Ist jetzt halt die Frage, ob man da jetzt vielleicht nochmal einen CM Punk vielleicht nochmal hinzufügt. Vor ein, zwei Wochen habe ich mir gedacht, ja, das wäre so eine ganz coole Variante vielleicht nochmal. So die beiden, die jetzt nicht pro CM Punk sind, dem nochmal da in die Mitte zu stellen, oder dass er Special Guest Referee wird. Aber mittlerweile...
Das wäre
ja,
so
das
funny.
Wird ja gerüchtet. Das wurde ja auch gerüchtet. Aber mittlerweile
wurde das gerüchtet.
Also Flo, wenn du selbst Gerüchte aufstellst, dann sind es die besten Gerüchte, ne?
Bei flowrestlinggerüchte.com.
Ist jetzt so behindert.
Ich glaube, dass CM Punk Special Guest Referee werden.
Tut mir leid für behinderte Leute.
Ich glaube, das wäre das geilste Match des Jahres, wirklich. Ich glaube, das wäre besser als Kevin Owens in der Elimination Chamber.
Morgen berichtet Dave Meltzer, in dem deutschen Podcast wurde gedroppt hier, aus dem Umfeld von CM Punk kam.
Aber man kann das ja mal aufwerfen und ich finde das mittlerweile, muss ich sagen, fände ich das nicht so cool, weil damit würde man schon, glaube ich, die Story schon vorweggreifen zwischen McIntyre und CM Punk, die ich eher beim SummerSlam dann sehe.
Das sehe ich auch so. Ja. Also man wird dem vorweggreifen, man wird es nicht machen. Und ich würde sagen, hier Insider Rich Art One, der muss noch ein bisschen warten, bis er.
Muss noch warten, bis er ganz groß rauskommt. Genauso groß rauskommen möchten sechs Herren. Und zwar bei der nächsten Raw. Und zwar sind das Shinsuke Nakamura, Sami Zayn, Ricochet, JD McDonagh, Bronson Reed und Chad Gable. Denn diese Herren bestreiten ein Gauntlet-Match um den Number One Contendership oder um die Number One Contendership der Intercontinental Championship, die der gute Gunther trägt. Der das Match gewinnt, wird Gunther bei WrestleMania herausfordern. Was seht ihr denn da, was da passieren wird?
Ich muss erstmal sagen, ich liebe diese Gauntlet-Matches vor WrestleMania. Wir hatten, glaube ich, zwei legendäre.
Das war mit.
Beim einen ist Monday Night Rollins geboren.
Ja,
und beim anderen Kofi Mania.
Beim anderen Kofi. Ja. Abwarten, abwarten. Beim ersten Monday Night Rollins hat Roman Reigns und John Cena gepinnt.
Ja.
Absoluter Knaller. Ja. Wir waren eine Stunde oder so im Match. Richtig nice. Und das zweite Gauntlet-Match, Kofi Mania. Kofi Kingston, total over. Also ist dadurch total over gegangen. Diese Gauntlet-Matches, wenn man die richtig macht, die können eine Story erzählen, die können Charaktere so pushen. Ich freue mich richtig drauf. Und ich hoffe inständig, dass Sami Zayn dieses Match gewinnt, denn Sami Zayn wird seit Wochen dahin aufgebaut, er möchte einen Titel, er möchte dahin kommen, er weiß, es gibt einen Weg und jetzt ist dieser Weg da und wenn man Sami Zayn in diesem Match so darstellt, wie man ihn darstellen muss, wie man einen Monday Night Rollins kreiert hat, wie man die Kofi Mania kreiert hat, dann wird das ein ganz, ganz großes Match, das auch wie die beiden lange in Erinnerung bleiben wird.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe auch, dass Sami Zayn und Chad Gable am Ende
Nein, Flo.
Wer sollte der Letzte sein?
Gegen ein Heel, bitte gegen ein Heel.
Das muss gegen ein Heel sein, weil die beiden sind Babyfaces, die jeder mag. Und wenn die am Ende drin sind, dann
wird das ja dann doch so offensichtlich.
Flo, ich weiß. Manchmal ist aber offensichtlich gar nicht schlecht, weil das einen roten Faden in einem Match sozusagen wiedergibt. Wenn du am Ende die beiden größten Babyface in dem Match drin hast, du hast nämlich mit Dean und Ricochet nur drei Babyfaces in dem Match, dann wirst du am Ende keinen großen Pop erzielen. Dann wirst du die eine Hälfte Crowd für Sami Zayn sein, die andere für Chad Gable. Das wäre absolut dämlich und würde den Gewinner und den Triumph des Gewinners nur schmälern. Und am Ende wirst du nicht das erreichen, was du möchtest. Du kannst das argumentieren, mit Triple H möchte sozusagen die Favoriten am Ende drin haben, aber nicht in diesem Gauntlet-Match, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Der Gewinner, was Sami Zayn oder Chad Gable sein wird, by the way, wird 100 pro gegen einen Heel das Ding am Ende machen.
Da bin ich voll dabei. Also ich kann nicht, also wenn man das Gauntlet-Match so aufziehen möchte, wie man es damals gemacht hat, bei den beiden Gauntlet-Matches, die man hatte, dann wird man nicht zum Schluss zwei Faces drinstehen haben. Man möchte den Sieger zum größten Babyface bei Monday Night War machen. Oder zumindest in die Nähe kommen, in die Nähe von Cody Rhodes und Seth Rollins. Da möchte man hinkommen.
Ja.
Und das schafft man nicht, indem man einen anderen Face, der mindestens genauso beliebt ist, rausschmeißt. Also das macht man nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einer der beiden Faces, der wahrscheinlich nicht Gewinner, von Anfang an im Match sein wird, ob es jetzt Chad Gable oder Sami Zayn ist, weiß ich nicht.
Ja.
Der wird von einem großen Heel eliminiert. dass dieser einen riesen Pop zieht, der wird sich dann wahrscheinlich relativ schnell gegen das andere Babyface stellen müssen. Das Babyface wird den besiegen nach einem langen Kampf und wird dann noch ein, zwei Leute vor sich haben, die es noch rausschmeißen muss. Also ich bin hier auch eher dabei zu sagen, Chad Gable und, sagen wir, JD McDonagh beginnen, Chad Gable holt sich den Sieg, verliert gegen Bronson Reed, sagen wir mal, und dann wird Sami Zayn reinkommen und wird jeden nacheinander raushauen. Da bin ich eher dabei und das sehe ich. Und da denke ich auch, dass Sami Zayn da overgehen kann, wenn man die Story richtig erzählt. Wenn man erzählt, dass Sami Zayn schon nach einer 25-minütigen Schlacht gegen Bronson Reed total am Ende ist und dann auch drei Gegner vor sich hat und es irgendwie immer schafft, sich den Weg weiter Richtung WrestleMania zu ebnen und dann, wenn der letzte Heel vor ihm steht, mit der letzten Kraft noch den Sieg einfahren kann.
Und zudem das sehe ich. Und zudem hast du es bewusst eingebaut, dass du in vielen Matches von Sami Zayn den Kommentar der Kommentatoren hörst, Sami Zayn hat mit Abstand das größte Herz aller Wrestler. Dass du sozusagen wieder dieses Underdog-Gimmick hervorholst und in deinem Gauntlet-Match ist das absolut perfekt aufgehoben, wenn du diese Karte so spielst.
Ja, das hat ja auch genauso bei Seth Rollins und bei Kofi Kingston funktioniert. Die beiden waren auch absolute Underdogs in der Rolle, in der sie da waren. Also genauso musst du ein Gauntlet-Match booken. Und wenn du den perfekten Herausforderer für Gunther booken willst, der sowieso, also der immer der Underdog ist, mal abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen, dann musst du es auch genauso booken. Hier kommt der Underdog, der trotzdem jede Hürde überwinden kann. Und da sehe ich auch tatsächlich, ich sehe auch nur Sami Zayn und Chad Gable. Und muss ich ehrlich sagen, Ricochet wird nicht in diesem WrestleMania-Match stehen. Ich denke auch nicht, dass es Chad Gable ist. Ich denke, dass es Sami Zayn wird. Weil man mit Sami Zayn gerade am konsequentesten dahin bookt. Bei Chad Gable ist eine Rechnung offen. Das weiß ich. Mhm. Das weiß man. Man könnte das machen mit Chad Gable. Ich denke aber nicht, dass man es tut. Weil ich denke, die Sami Zayn-Story wesentlich heißer ist. Und dann wäre ich da übrigens, ich meine, ich habe es in unserem ersten Podcast gesagt, vorm Royal Rumble, ich habe es schon letztes Jahr gecallt, dass Sami Zayn gegen Gunther bei WrestleMania antreten wird. Da war sogar noch Brock Lesnar im Gespräch, der inzwischen ja komplett raus ist. Da habe ich schon gesagt, das wird passieren und jetzt sind wir kurz davor.
Genau, dahingehend wird das auch sehr spannend nach dem Matchausgang, wie denn der Gewinner bei WrestleMania heißen wird. Aber da sind wir noch nicht und sind wir sehr gespannt, das werden wir nächste Woche dann analysieren. Während wir jetzt die ganzen Titel durchgehen, machen wir kurz eine Pause und analysieren ein Match von WrestleMania 12, das sich wieder nur zwei Drittel von den hier Anwesenden angeguckt haben. Stark, Nico. Hast du mal wieder toll hinbekommen, das nicht zu gucken?
Das ist hier Tradition.
Ja, ich möchte, dass diese Tradition nicht weiter geführt wird. Aber ich bedanke mich wenigstens bei Flo, dass der das gemacht hat. Und Flo.
Die waren Experten, die gucken sich jede Quatsch an.
Ja, also, das muss auch so sein. Denn wir hatten ja einen.
Experten haben Ahnung von Wrestling.
Achso, und die müssen natürlich dann keine WrestleMania-Matches angucken, ne?
Ich würde ja eigentlich sagen, weil unabhängig davon, ich schmeiß einfach in den Raum, ich überfalle jetzt meine beiden Freunde hier. Wir könnten ja das 16 Karat Gold angucken und das bewerten. Das fände ich super. Das hat zwar nichts mit WrestleMania zu tun, aber da können wir ein bisschen Wrestling-Expertise zeigen und ein bisschen Indies gucken. So, aber andere Sache, reden wir über das Match.
Gut. Ja.
Aber
das war nicht unser Plan. Okay.
Warte, ich führe kurz ein, dann kannst du erzählen, okay?
Ja.
Also, wir hatten bei WrestleMania 12 ein Six-Man Tag Team Match zwischen Camp Cornette, bestehend aus Owen Hart, The British Bulldog und Vader, mit James Cornette als Manager, gegen Ahmed Johnson, Jake the Snake Roberts und Yokozuna, begleitend durch Mr. Fuji. Das Ganze ging 13 Minuten und Flo, wie hat's dir denn gefallen?
Ja, also, ich brauchte paar Mal oder paar Ansätze, um das Match wirklich dann komplett auch zu gucken.
Es war zu lang, ne? 12 Minuten.
ja, 12 Minuten, irgendwie habe ich es. Irgendwie fand ich dann. Irgendwie kam immer dann irgendwas dazwischen und.
Hast du es in viertelschneller Geschwindigkeit abgespielt?
Nee, keine Ahnung. Das erste Mal bin ich eingeschlafen und ja.
Du kannst bei diesem grandiosen Match einschlafen. Also, nee, also jetzt mal.
Also das war halt so ein Standard-Tag-Team-Match. Six-Man-Tag-Team-Match. Nur das Witzige war vor allem, wo ich mich fast schlapp gelacht habe, dass Mr. Fuji draußen stand und eine USA-Flagge die ganze Zeit
geschwenkt hat.
Dabei hatte.
Ja,
als der Japaner schlechtet. Das war so geil.
Das fand ich auch gerade sehr spannend. Ich muss auch sagen, mein MVP des Matches war Mr. Fuji, der sich die ganze Zeit sehr viel Mühe gegeben hat, die Flagge seines Heimatlandes, der USA, zu schwenken. Ich habe auch noch nie gesehen, dass er eine andere Flagge als die von Japan dabei hatte. Und ich wusste auch gar nicht,
Ich muss mal die Frage stellen, ging es hier um Großbritannien gegen Amerika oder was war die Story?
Nein, das war einfach Face gegen Heel. Ich habe im Vorfeld gesehen...
Anderen Seite war auch der British Bulldog und...
Die waren Heel. Also British Bulldog du musst mich mal ausreden lassen, dann erkläre ich es dir.
Nein.
Okay, British Bulldog, Owen Hart und der andere Typ, wir waren das nochmal...
Vader.
Ach ja, und Vader waren, ja, die waren die Heels, und man hat im Vorfeld gesehen, dass anscheinend Yokozuna kein Bock mehr auf die hatte bei der letzten Raw, und deshalb ist irgendwie das Tag-Team-Match da entstanden, und Yokozuna, Ahmed Johnson und Jack the Snake Roberts und Mr. Fuji waren die Faces.
Und weil die Faces sind, waren sie dann für Amerika?
Ja. Natürlich, so WrestleMania.
Ja, okay, ja, stimmt, logisch. Also wenn du gut bist, bist du für Amerika.
Natürlich, klar. Wenn du gut bist, bist du für Amerika.
Also ich bin übrigens mal dafür, wir sollten einfach mal so richtige Klassiker der Wrestling-Logik präsentieren, so vielleicht als eigene Kategorie, oder wir machen mal so eine Folge daraus, Klassiker der Wrestling-Logik. So etwas wie, dass Sergeant Slaughter Heel zum Irak geturnt ist.
Okay. Okay. Nico, anscheinend hast du zu viel Zeit, um dir solche tollen Ideen einfallen zu lassen, aber nicht 12 Minuten, um dir dieses grandiose Match zu gönnen. So, jetzt würde ich gerne weiter zur Analyse rübergehen. Flo, schieß los.
Ja, genau. Also jeder Face durfte einmal verkloppt werden von allen Heels, und dann war Jake the Snake Roberts im Ring, und der hat erstmal einen großen Move nach dem anderen kassiert, und die Heels, die waren ganz schockiert, dass er immer wieder auskicken konnte. Ja. Und dann gab's dann riesen Chaos, als dann Yokozuna reinkam. Naja, und am Ende konnte dann, wer war's denn dann? Ich glaube, Vader konnte dann den
Sieg einfahren. Ja, Vader.
Ja, genau, Vader konnte dann den Sieg einfahren für die Heels. Ja, das Publikum, das war dann ziemlich schnell verstummt, weil die hatten da anscheinend gar keinen Bock drauf, dass die das gewinnen. Aber ja gut, das war halt so lahmarschiges Tag Team Match.
So, und Nico, du sagst mir jetzt, durch welchen Move Vader am Ende gewonnen hat?
Durch ein Moonsault vom Top Rope.
Ja, fast. War eine Vader-Bomb von der Middle Rope.
Das ist doch ein Moonsault, oder?
Das ist kein Moonsault, das ist dieser Splash nach hinten von wie Jack Swagger den gemacht hat.
Wer hatte denn den Moonsault?
Ich glaube, Vader hatte auch den Moonsault, aber dem Match nicht.
Ich meine auch.
Ich glaube, der hatte auch einen Moonsault, aber das...
Ich bin da aber auch nicht so drin, ist...
Ja, genau. Der hatte, hier steht's, der hatte den Big Splash und den Moonsault jeweils als Trademark-Move, also als Finisher.
Und Bam Bam Bigelow hatte den auch, den Moonsault. Vielleicht dachte ich auch an Bam Bam Bigelow.
Ja, sind ja relativ ähnlich. Ich war erstaunt, na gut, was heißt erstaunt, aber in früheren Zeiten kam es dann eher auf die Physis der Leute im Ring an. Das war jetzt nicht alles clean, was da ausgeführt wurde. Sondern eher groß und stark. Hat es Wett gemacht.
Wie fandest du denn das Match?
Wie bitte? Achso, ich fand's eigentlich ziemlich unterhaltsam. Ich war nie gelangweilt irgendwie. Es war wirklich eigentlich nur auf die Fresse gehaue. Aber eigentlich ganz.
Ich fand letzte Woche die Battle Royale besser. Einfach weil die mehr.
Flo,
mehr
du hast da nichts gesehen. Da gab es keinen Move in diesem Match.
Das war so geil.
Das war. Ja, okay, wenn du das geil findest, dann ist Wrestling natürlich der perfekte Sport für dich. Nee, ich fand's eigentlich gar nicht so schlecht, hatte weniger erwartet. Aber ich muss auch sagen, ich hätte gedacht, dass die Faces für den Opener das am Ende reißen.
Eigentlich steht hier das dritte Match, ne? Da habe ich mich auch gewundert.
Weil zwei Matches davor frei verfügbar waren und nicht im Pay-Per-View. Die wurden im Free-TV quasi, also nicht im Pay-Per-View übertragen. Also,
dann das kannst du jetzt rausfinden, aber die Zeit für das Match nimmst du natürlich nicht.
Ich hab vorhin, als ich gelaufen bin nach Hause, nachgeguckt. Auf cagematch.com, nee, .net, sorry. Ja. Das ist nicht kommerziell. Auf cagematch.net und habe geguckt und da stand unten drin, dass die beiden ersten Matches im Free-TV waren und das und der Pay-Per-View erst mit dem dritten Match begonnen hat.
Okay, das hatte mich schon gewundert, aber gut.
Wrestling-Geschichte kann ich.
Du meinst Cage-Match. Gut, das war eigentlich schon die Analyse zu dem Match. Nachher losen
wir. Wollen wir mal gucken, was nächste Woche dran ist.
Das machen wir nachher. Dann bereite ich das gleich vor und wir kommen zum aktuellen Geschehen wieder. Und zwar haben wir ja noch einige Championships. Wir werden jetzt nicht alle besprechen oder auch in der Länge. Wir haben zum Beispiel die United States Championship, mit der eigentlich noch gar nichts passiert ist. Wir haben Logan Paul als unseren Titelträger. Und der wird bei SmackDown auftauchen. Und mal schauen, was
da ist. Ist ja klar, was passieren wird bei der United States Championship.
Ja, ne? Es ist klar, dass Randy Orton und Kevin Owens in dem Geschehen. Dennoch ist noch.
Ich glaube nur Randy Orton, ehrlich gesagt.
Ich weiß ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man
Randy Orton. Das wäre ein richtig geiles Match. Das sehe ich schon.
Ja, doch. Aber für den Gedanken mal weiter, wenn du das als Triple Threat Match machst, dann kannst du Logan Paul auch am Ende gewinnen lassen, ohne Randy Orton schwach dastehen zu lassen. Und Randy Orton braucht niemand als US-Champion, der muss entweder für seinen Rekord gehen oder.
War Randy Orton schon mal US-Champion?
Der war 2018, glaube ich, US-Champion in so einer Regentschaft, die alle vergessen haben. Aber da war der, glaube ich, bei SmackDown US-Champion, noch mit dem alten Titel.
Ich hab's auch vergessen.
Genau, aber
ja, der war US-Champion, ja genau, 2018, für einen Monat.
Sogar bis WrestleMania.
Was ich alles weiß.
Was ist das denn? Wieso warten der bis WrestleMania US-Champion?
Ich weiß auch gar nicht, welche Fäden der hat oder wahrscheinlich irgendwas mit AJ Styles oder
so. Und hat dann den Titel in einem Fatal 4-Way-Match verloren an
Jinder Mahal.
Ja. In einem Match mit Bobby Roode und Rusev.
Ja.
Also, wieso weiß ich das nicht mehr? Was ist das für ein Scheiß-Match?
Das waren halt die Jahre 18, 19, die man einfach vergessen hat, weil das einfach unglaublich schlechtes Booking war. Auch auf der SmackDown-Live-Seite das damals.
Boah, stimmt. Das weiß ich noch, das WrestleMania. Da war da gefühlt das beste Match Braun Strowman und Nicholas gegen The Bar.
Ah, das war dann WrestleMania 34. Mhm.
Ja, genau. Ich erinnere mich, aber an dieses Match habe ich ja total vergessen. Wie kann man Randy Orton in ein Fatal 4-Way-Match mit Jinder Mahal und Bobby Roode packen? Also nichts gegen Bobby Roode, der ist ein guter Wrestler gewesen bei TNA. Aber sorry, also Randy fucking Orton ist einer der besten Wrestler, die es je gab. Und den in so einem schlechten
Match. Ja, aber Also genau das habe ich im Prinzip gemeint, dass du den nicht als US-Champion brauchst, weil du dann kreierst du genau wieder solche Matches, vielleicht ein bisschen höher als Niveau, aber der soll für seinen World-Titel gehen, für seinen Rekord. Und ja, mehr brauchst du das. Wenn er das macht, wenn er für den Titel geht, soll er wenn dann das machen.
Meint ihr, Randy Orton wird John Cenas und Ric Flairs Rekord einstellen? Also überholen wird die nicht, da bin ich nicht. Aber einholen?
Ich glaube, ja, und Randy Orton hat in einem Interview geäußert, dass sein Traummatch WrestleMania ist, gegen John Cena um den 17. World Championship.
Das wäre was, ja. Also, wenn wir das dann, müsste man den zwar vakantieren, aber ja, das sehe ich.
Also wenn wir das so in 2 Jahren bekommen.
Es könnte auch ein Retirement-Match sein für beide.
Genau. Aber da sieht man mal, wie abhanden wir jetzt von der Diskussion gekommen sind, wie planlos gerade wie inhaltslos das gerade ist um Logan Paul. Deshalb ist noch gar nichts passiert und bei SmackDown wird dann was passieren, auch wenn die WrestleMania-Fehde schon, feststeht, so halb.
Also ich glaube daran, dass man ein Singles-Match macht. Ich sehe aber auch den Punkt, dass man mit Kevin Owens gerade nichts anderes macht, außer ihn irgendwie mit Logan Paul zu beschäftigen. Also vielleicht wird es auch wirklich ein Triple-Threat-Match. Fände ich sogar noch cool. Das wäre eine coole Paarung, dieses Triple-Threat-Match. Wobei ich eigentlich der Meinung bin, Randy Orton gehört nicht in ein Multiman-Match. Aber
ja, persönliche genau, Meinung. Sehe ich genauso. Aber die Problematik ist, was machst du mit Kevin Owens? Und Kevin Owens ist eigentlich so ein Typ, den musst du eigentlich bei WrestleMania bringen.
Natürlich, den wird man auch bei WrestleMania bringen. Dafür wird er auch zu prominent dargestellt. Das wird schon passieren.
Der hat 2 WrestleMania hintereinander, der Main Event.
Stand der Main Event, ja. Man könnte natürlich ihn auch irgendwie mit Austin Theory und Grayson Waller in Match packen.
Die will ich nicht bei WrestleMania sehen.
Die werden bei WrestleMania
sein.
Werden die auf jeden Fall, vielleicht gibt es auch nur eine Talkshow mit denen und dann werden sie von irgendwem vermöbelt, das kann ja auch sein. Dann kommt
oder diesen Host, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, oder es reicht ja, wenn sie eine Talkshow machen und dann werden sie von Stone Cold wieder verprügelt oder sowas, weiß ich nicht, irgendwas. Ja. Aber die werden auf jeden Fall da sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass die ein Match mit Kevin Owens haben und Kevin Owens bringt irgendwen mit.
Ja.
So Überraschungsgegner, die beiden vorhin raus, er kriegt ja eh keinen Partner für WrestleMania, weil ihn ja keiner mögen würde. Und dann kommt irgendwie, weiß ich nicht, der Great Khali raus und
und dann
das Punjabi Prison Tag Team Match.
Punjabi Prison Tag Team Match.
Digga, also beste Stipulation.
Das war doch so ein doppelter
Steel Cage. Ja, es ist ein doppelter Steel Cage gewesen. Jinder Mahal gegen Randy Orton. 2017 kam Backlash oder sowas.
Das hat aber auch schon mal der Great Khali gehabt.
Ja, ja. Ja.
Aber da gibt es auch Mäusetüren. So Türen, die man so aufziehen kann. Glaube ich.
Aber das hatten die dann, glaube ich, gar nicht verwendet. Bei dem
Match. Nee, hatten die auch nicht. Die hätten das nie verwendet.
Okay. Ja. Ja, gut. Mal schauen, was dahingehend passieren wird. Aber wir haben noch Tag-Team-Titel. Die der Frauen, das kann ich kurz fassen, da haben wir die Kabuki Warriors als Champions und die treten die ganze Zeit gegen irgendwelche Tag-Teams an. Da wird, glaube ich, auch bis WrestleMania nichts passieren. Das juckt auch nicht, weil die auch nicht die Titel als ihre Hauptstory haben. Die Hauptstory ist gerade Io Sky gegen Bayley. Beziehungsweise Damage Control gegen Bayley.
Ich dachte, dass die eigentlich gegen Shayna Baszler und Stark gehen.
Ich glaube eher, das wird ein Multi-Woman-Match. Ich glaube, das wird ein Fatal 4-Way Tag Team Match.
Also, das ist für Raw angedacht, das Tag Team Match oder um die Championship zwischen.
Ja, ist ja klar. Ja, habe ich ja gerade gesagt, nur. Wäre das jetzt so die Paarung gewesen, die ich am ehesten gesehen hätte?
Also denke ich nicht, dass da irgendwie was groß passieren wird. Um ehrlich zu sein, ist mir das auch ziemlich egal, weil die irgendwie nichts, die haben keine Story. Also die einzige Story, die die haben, geht nicht um die Championship. Und ich finde die beiden super. Ich finde, die werden viel zu belanglos eingesetzt, Kairi Sane und Asuka. Und dass sie sozusagen nur noch als Handlanger von Io Sky dienen, finde ich super schade. Und da haben wir jetzt auch, dass Dakota Kai gegen Bayley geturnt ist, was ja ziemlich fix ging, und dass Bayley jetzt 1-4 dasteht, um die Women's World Championship gegen Io Sky. Und das ist gerade die Story, die die Women's Tag Team Champions haben.
Ich sehe übrigens, also ich sehe ein Fatal 4-Way Tag Team Match. Und ich denke, also ja, man wird, ich denke, dass Zoe Stark und Shayna Baszler werden dabei sein. Ich weiß nicht, welches Tag-Team man noch reinpackt. Was ich mir aber irgendwo vorstellen kann gerade, ist, dass man Nia Jax mit Liv Morgan paart.
Du meinst mit dem Becky Lynch-Engel.
Mhm. Also ich glaube, dass Liv Morgan Heel turnt. Also ziemlich zeitnah. Und mit Liv Morgan hat es uns auf der Karte nichts zu suchen. Also die hat keinen Platz momentan. Man wird sie aber draufpacken, weil dafür wird Liv Morgan zu prominent dargestellt. Man hat sie gleichwertig mit Nia Jax dargestellt. Bei Raw. Ja, das fand ich sehr interessant.
Ich dachte eher, dass die beiden gegeneinander gehen bei WrestleMania. Ja, weil
man hat das Match jetzt bei Raw gebracht, man hat es mit Open End gelassen, man hat die beiden, es ging ja auch nicht darum, dass die beiden sich danach nicht mochten, sondern beide mochten Becky Lynch nicht. Ich denke, dass man über diesen Becky Lynch-Angle tatsächlich die beiden vielleicht zusammenbringen kann als Tag-Team und da auch reinpackt. Also ich glaube nicht, dass man zu viele Singles-Matches bei den Frauen hat. Und dann auch noch die Frage. Es war lange die Idee, Jade Cargill mit einem Singles-Match gegen Bianca Belair. Ich habe aber jetzt auch irgendwo das Gefühl, vielleicht ist es ja Bianca Belair mit Jade Cargill als Tag-Team und man bringt dieses Fatal-Four-Way-Tag-Team-Match dann halt. Man hat Jade Cargill jetzt auch schon mal mit Damage Control in Verbindung gebracht.
Man
ist doch sehr, sehr viel offen.
Genau, also bisher hat man Jade Cargill mit mit Tiffany Stratton, mit noch eine war bei SmackDown vor 2 Wochen. Ich weiß nicht, noch eine, ich glaube, es war Naomi oder Bianca Belair, weiß ich gar nicht, aber sozusagen im guten Miteinander. Das kann ich mir sogar auch vorstellen, dass die sozusagen mit Bianca Belair taggen würde. Müssen wir abwarten, weil ist ja noch nichts fix.
Man hat weder Bianca Belair noch Jade Cargill irgendwie aneinander geraten lassen. Ja. Das lässt mich halt gerade so ein bisschen zweifeln, ob dieses Match wirklich kommt.
Ja. Vielleicht verschiebt man das ja auch auf SummerSlam oder auf später.
Ja, wahrscheinlich eher. Und ich glaube, vielleicht sagt man, dass Jade Cargill noch nicht so weit ist, ein gutes Singles-Match zu machen. Man will wahrscheinlich auch Jade Cargill davor schützen, ausgebucht zu werden. Mhm. Jade Cargill ihre Stärken ausspielen lassen. Und es wäre natürlich spannender, wenn man sagt, man packt sie in ein Tag-Team mit Bianca Belair, lässt die beiden vielleicht sogar die Titel gewinnen bei WrestleMania und kann daraus eine Fehde stricken und lässt Jade Cargill oder führt Jade Cargill langsam daran, sinnvollere Matches zu wresteln als bei AEW, wo ja die Matchlänge höchstens 90 Sekunden war.
Ja, genau. Wird spannend, das zu sehen. Und dann haben wir noch 2 Championships im Main Roster. Das ist einmal die Women's World Championship. Die Titelträgerin ist gerade Rhea Ripley. Und die Herausforderin durch die Elimination Chamber ist Becky Lynch. Und Flo, was sagst du denn zu dem Ganzen?
Warte, ich fahr gerade weg.
Alles gut. Es geht um Rhea Ripley und Becky Lynch und das Match zu WrestleMania und die Fehde, die gerade aufgebaut wird.
Ja, super. Kann weiter so gehen.
Top. Jetzt etwas, ich sag mal, eloquent und eloquenteres und ausschweifenderes. Nico, bitte.
Ja, ich hab's auf den Punkt gebracht.
Also, die Story, die hat ja schon lange begonnen. Ich weiß gar nicht, wir hatten es, glaube ich, letztes Mal schon, vorletztes Mal diskutiert. Das hat ja im Herbst schon oder im Spätsommer schon angefangen, die Story. Hat sich seitdem so ein bisschen dahingezogen. Man hat es dann ein bisschen präsenter gezeigt. Am Anfang des Jahres, im Januar, glaube ich, einmal. Mhm. Da ging es um die Number One Contendership. Becky Lynch konnte die nicht packen. Dann hat die Nia Jax bekommen. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Dann gab es halt beim WrestleMania, bei der WrestleMania Kickoff-Pressekonferenz, gab es dann halt diesen Stare-Down. Es hat sich alles dahin bewegt. Man wusste auch bei Elimination Chamber, wird im Endeffekt Becky Lynch sich die Number One Contendership sichern. Hat sie jetzt auch getan. Die Story, die war sehr weit gegen den Wind zu riechen.
Ja.
Ich finde es aber gut, ich habe es ja schon mal erklärt, eine Story muss nicht überraschend sein, damit sie gut ist. Sie muss gut erzählt sein, damit sie gut ist. Und die Story ist gut erzählt. Man hat die beste Frau oder die wahrscheinlich im Damenwrestling die GOAT, die Greatest of All Time, Becky Lynch.
Mhm.
Einfach durch ihren Erfolg im WrestleMania Main Event.
Ja.
Das muss man so sagen. Ich würde nicht sagen, dass eine andere Frau größer ist im Wrestling aktuell oder ehemals war.
Ja.
Und auf der anderen Seite hat man hat man wahrscheinlich die Frau, die am ehesten Becky Lynch diesen Titel als Goat streitig machen kann. Und das ist Rhea Ripley, die den Titel hält. Und ja. Becky Lynch möchte beweisen, dass sie besser ist als Rhea Ripley, dass Rhea Ripley sie nicht bereits überholt hat. Das ist die Story und diese Story ist super. Und ich denke, dass diese Story so ausgeht, dass Rhea Ripley zeigt, dass sie besser ist als Becky Lynch und nochmal auf ein anderes Level kommt, als auf dem sie jetzt schon ist.
Ich finde es ja witzig, dass sie ein Jahr lang diese Paarung aufgespart haben. Und es war ein Jahr lang klar, dass diese Paarung, also seit dem Draft war klar, diese Paarung wird bei WrestleMania stattfinden.
Das ist gutes Long-Term-Booking.
Ja.
So muss man das machen. So kriegst du Leute hinter den Bildschirm. So wollen Leute das sehen. So funktioniert das. Und das hat man lange, lange vermisst bei WWE. Und Triple H versteht das, versteht Long-Term-Booking. Und der weiß, wie das funktioniert. Und deshalb ist WWE auch gerade so erfolgreich, weil WWE mit diesem Long-Term-Booking Leute langfristig am Bildschirm hält und Leute involviert sein lässt in das Produkt. Und das ist, es macht einfach Spaß. Und bezogen auf dieses Match, würde es im Main Event stehen, ich habe es vorhin schon gesagt, es wird nicht im Main Event stehen, aber würde es im Main Event stehen, wäre es wahrscheinlich das größte Frauenmatch in der Wrestling-Geschichte. Nicht das Beste, es wird ein sehr, sehr gutes Match, da bin ich überzeugt von. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, in Japan hat man wesentlich besseres Damen-Wrestling, aber was die Reichweite angeht und damit auch irgendwo den Erfolg im Endeffekt und die Größe, die dieses Match ausmacht, wäre es im Main Event stehend das größte Wrestling Match, das Frauen je gewrestelt haben.
Also ich erwarte, dass dieses Match an die Matchqualität von Asuka gegen Charlotte rankommt und auch an Rhea Ripley gegen Charlotte.
Das glaube ich nicht.
Ich hoffe es und ich erwarte es auch irgendwo, dass das zumindest ein emotional zumindest so weit catcht. Jetzt vielleicht nicht wrestlerisch gesehen, dass sie so stark performt, einfach weil Charlotte wrestlerisch gesehen in-ringtechnisch einfach wahrscheinlich die beste Frau ist.
Genau, das ist der Punkt. Becky Lynch kann eine Story erzählen, also nicht mal im Match, das kann Charlotte auch. Becky Lynch kann mit ihrem Charakter eine Story über Monate verkaufen. Das, was sie jetzt auch tut, wieso dieses Match so groß wirkt. Becky Lynch zeigt das oder kann verkaufen, dass sie die Goat ist. Das kann Charlotte nicht. Charlotte kann gute Matches wresteln. Deshalb denke ich, dieses Match, Rhea Ripley und Charlotte, das war schon absolute Ausnahme. Da wird das Match dieses Mal nicht rankommen. Da bin ich voll bei dir. Ich denke aber, es wird ein sehr, sehr großes Match. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Also ich hoffe einfach, dass von der Emotionalität her dieses Match zumindest übertrifft, weil letztes Jahr hatte es nicht die Story, aber dieses Match hat es einfach. Und dieses Jahr hat es vielleicht jetzt nicht das In-Ring-Technische so sehr, aber dafür viel mehr Story. Und ja, dadurch halt am Ende den höheren Status.
Mal sehen. Also ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, weil ich habe, und so sehr ich Becky Lynch mag, Becky Lynch lange kein Match mehr wresteln sehen, von dem ich total überzeugt war. Also Becky Lynch hat sich klar gesteigert die letzten Jahre. Das will ich nicht in Abrede stellen. Aber sie hat mich zuletzt nicht überzeugt und auch nicht in der Elimination Chamber. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber Becky Lynch war nicht die da herausgestochen ist.
Es war eindeutig Bianca Belair bei der Elimination
Chamber. Wenn, dann war es Tiffany Stratton. Das
kann man jetzt so und so diskutieren. Ich glaube, das hattet ihr schon in der letzten Folge besprochen, aber wenn ihr meinen Tag dazu wollt, ich denke, dass Bianca Belair, als sie drin war, dieses Match übernommen hat, die Elimination Chamber, und gezeigt hat, wieso sie den Status hat, den sie hat, weil sie dieses Match, also von der Story her in den Griff bekommen, dieses Match, das hat eine Bedeutung bekommen, als sie drin war. Tiffany Stratton hat einfach durch die Moves, die sie gezeigt hat, sie hat gezeigt, dass sie eine Ausnahmekönnerin ist. Man hat aber auch gemerkt, dass Tiffany Stratton erst seit 2 Jahren wrestelt und einfach noch nicht die Erfahrung hat, die andere haben. Aber beide haben dem Match ihren Stempel aufgedrückt. Becky Lynch war für mich nicht gut. Also nicht gut genug oder nicht so gut, dass ich sie oder nicht so gut, wie ich sie erwarten würde. Denn das, was sie gegen Naomi zu Beginn gezeigt hat, das war eher schwach.
Genau. Ich glaube, das lag aber eher an Naomi und nicht an Becky Lynch, aber ja.
Genau, das soll jetzt auch keine Elimination Chamber Review werden. Falls ihr das hören wollt, schaut in die letzte Folge rein. Genau, und wir haben noch einen Titel, den wir besprechen möchten. Ja, Nico Eigenwerbung und so, kennst du immer. Folgt doch zum Instagram-Kanal, dankeschön.
Wir haben noch 2 Titel, Kollege.
2?
Ja, wir haben die Männer-Tag-Team-Titel noch und wir haben die Frauen-Titel.
Ich dachte, ich hatte das jetzt schon angesprochen mit Io Sky und Bayley. Also wir haben,
ja, okay.
Ich brauche jetzt nicht mehr groß darüber reden. Io Sky geht gegen Bayley und Bayley geht 1-4 gegen Damage Control. Mal sehen, was da kommt. Ich glaube, können wir die nächsten Wochen noch drüber reden, wenn da mehr passiert. Aber die Story ist eigentlich ziemlich klar.
Also ich wollte nur dazu sagen, dass ich es schade fand irgendwo, dass Dakota Kai so früh wieder heel geturnt ist. Ja. Auf der anderen Seite finde ich es auch gut, weil so haben die Japanerinnen jemanden, der für sie das Sprachrohr ist.
Ja, in dem Sinn gehe ich absolut mit dir mit. Ich denke, das war aber auch eine weise Entscheidung dahingehend. Genau. Und sonst haben wir noch die Tag Team Championships, getragen von Judgment Day, Finn Balor und Damian Priest. Und ich sag mal, eine Fehde, die im Kommen ist, ist gegen möglicherweise The Awesome Truth. Natürlich begleiten mit Shawn Michaels und Triple H. Regeneration X oder sowas. Nico, ich weiß nicht, ob du es mir glaubst, aber Flo hat im letzten Podcast gesagt, er findet R-Truth nicht lustig.
Der ist null lustig.
Bist du R-Truth nicht lustig?
Der holt mich null ab. Also kein Joke ist lustig bei dem.
Ja, Keine Ahnung, was mit dem falsch ist.
Aha.
Kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Ich habe mich schon letzte Woche drüber
aufgeregt. Vielleicht verwechselt er ja R-Truth. Vielleicht verwechselt er R-Truth mit Bobby Lashley.
Ja, das würde ich natürlich sehen. The Almighty R-Truth. Ja, wir kennen ihn nicht. Also die Story mit Awesome Truth möglicherweise gegen Judgment Day. Ich glaube, das wird sehr nice, wenn man das so weitermacht. Ich denke, das wird dort einen hinführen. Ist jetzt auch noch nichts bekannt, ist noch nichts klar, aber ich denke, das wird man bei WrestleMania bringen.
Es ist halt die Frage, was DIY für eine Rolle spielt, beziehungsweise Regeneration X.
Oder was für eine Rolle spielt Imperium?
Imperium spielt, glaube ich, gar
Imperium
keine Rolle.
Imperium würde, wenn eine Rolle spielen, gegen New Day, glaube ich. Man kann natürlich.
Die Fehde ist abgeschlossen. Imperium hat die Fehde gewonnen und geht damit stark Richtung Tag-Team-Titel.
Vielleicht sehen wir auch ein Fatal 4-Way Tag-Team Championship.
Aber haben die jetzt nicht bei War, haben die da jetzt nicht verloren? Gegen Judgment Day?
Gut. Weiß nicht. Aber ich glaube, als Fatal 4-Way-Match könnte man das schon bringen, wenn man die beiden inkludieren möchte. Und dass du, wenn dann sozusagen Awesome Truth als Sieger hervorbringen kannst, wenn du DIY und New Day da einbeziehen möchtest. Stimmt, da könntest du auch ein Fatal 5-Way Tag Team Match machen. Imperium ist auch noch da. Ich glaube, da kannst du ganz viel machen. Vielleicht sehen wir auch ein Number One Contendership Match oder vielleicht auch ein, keine Ahnung, was für eine Art von Match. Aber
Tag Team Match Battle Royale.
Ja, die 30-Mann-Tag-Team-Battle-Match-Royal, ja.
Battle-Match-Battle, ja. Mittelvereinigung Männer und Frauen.
Also ich weiß nicht, wo Imperium gegen Judgment Day gehen soll, wenn die jetzt in 14 Minuten gegen die eindeutig verloren haben.
Das ist natürlich bitter, in 14 Minuten zu verlieren, ganz kurzes Match.
Das ist echt schade.
War nur das zweitlängste bei Raw.
Ich glaube, das kannst du schon dahingehend aufbauen, dass du sozusagen allen Tag-Teams eine Chance gibst. Im Endeffekt wird es auf Awesome Truth hinauslaufen, die dann die Titel bei WrestleMania gewinnen, egal in welcher Form das sein wird. Aber das müssen wir dann abwarten. Und jetzt sind wir schon bei der 1-Stunden-Marke angekommen. Und ich glaube, wir können zum Quiz schreiten, was ich vorbereitet habe.
Quiz!
Das dann Nico und Flo jetzt bestreiten werden. Und zwar habe ich 5 Fragen für euch rausgesucht. Ich werde euch sagen, ob ihr mir die schnell beantworten sollt oder das ganz in Ruhe überlegen könnt. Und zwar fangen wir mit Frage 1 an. Auf Schnelligkeit. Falls ihr die falsche Antwort nennt, ist der Gegenüber dran.
Und dann, wenn der Gegenüber falsch schickt, sind wieder beide drin.
Richtig, dann ist wieder offen. Okay. Wer konnte The Rock zuletzt, bevor John Cena ihn bei WrestleMania 29 besiegte, in einem 1-gegen-1 Match besiegen?
Stone Cold Steve Austin.
Falsch.
Brock Lesnar.
Falsch, Frage ist auf. Offen.
Das Match gab's noch nie.
Doch, Brock Lesnar gegen The Rock beim SummerSlam 2002, glaube ich.
Okay, sorry. Gab's das schon mal. Die wollten auf jeden Fall ein Match gegeneinander haben. Haben sie aber nie gehabt, nochmal.
Da hat Brock Lesnar die WWE Championship, glaube ich, gewonnen. Als Face.
Ja, genau.
Aber das ist jetzt nicht die Frage. Vielleicht. Ich gebe euch einen Tipp. Er ist ein ehemaliger Universal Champion.
Goldberg.
Richtig, Flo hat den ersten Punkt bei Backlash 2003. Also
Goldberg ist für mich so das Letzte, wo ich an Wrestling denke. Sorry, also da denke ich an alles, aber nicht an Wrestling.
Ja, gut, das verstehe ich. Flo hat den ersten Punkt.
Das Einzige, was Goldberg kann, ist sein Entrance.
Ja, und selbst der geht mir auf den Keks. Also, keine Ahnung.
Ja, komm, der Spear, der war vor 20 Jahren, war der gut.
Wow.
Okay, kommen wir zu Frage 2. Was war die kürzeste Regentschaft eines NXT Champions?
In Tagen oder wer?
Nein, wer?
Wer? Ach so, okay.
Wenn ihr mir die Tage nennt, dann bekommt ihr 10 extra Punkte.
Sami Zayn.
Falsch. Ich gebe euch gleich einen Tipp, wenn Flo's falsch hat.
Ich sag jetzt einfach mal Seth Rollins.
Falsch. Die Titelregentschaft war 2020. Also
Da habe ich aufgehört, NXT zu gucken.
Ich glaube, da haben wir alle aufgehört, WWE zu gucken. Deshalb ist das gar nicht so leicht. Ich wusste auch gar nicht
Adam
mal.
Adam Cole.
Nicht Adam Cole. Ich wusste auch gar nicht mal, dass er NXT Champion war.
Lass erst mal Flo raten, dann machen wir da beide.
Ich habe gar keine Ahnung. Ehrlicherweise Dolph Ziggler. Nee.
Nein. Und ich gebe euch einen Tipp. Er ist gerade bei SmackDown. Nächster Tipp. Er ist
denn. Grayson Waller.
Nein. Damit lasse ich erstmal den Tipp. Flo ist dran.
Ich sag Austin Theory, keine Ahnung.
Austin Theory, NXT Champion, ja.
Er war bei NXT.
Ja, das stimmt.
Stable mit Johnny Gargano.
Genau. Er ist in einer Fehde mit einem der größten Babyfaces bei WWE. Dieses Babyface ist seit knapp 20 Jahren im Wrestling.
Ach so, hier, wie heißt er? Wie heißt er? Ach, wer ist der denn? Wer ist denn der? Wer ist denn der?
Ich hab keinen Schimmer.
Dieser Wrestler ist neuerdings in einer Gruppierung.
Das wohl dieser eine. Ich hab gerade den Namen vergessen. Angel Garza.
Was?
Nicht Angel Garza. wie heißt denn der?
Du hast was gesagt.
Ja, also ist Nico dran.
Santos Escobar.
Nein, trotzdem falsch. Ich wiederhole meinen Tipp. Er ist neuerdings in einer Gruppierung.
Ja, Santos Escobar ist mit Bobby Lashley in der Fehde.
Ja, okay.
Oh, ich weiß es. Oh, fuck my life. Hey, wieso sag ich das denn auch noch?
Ist doch alles gut.
Ich hab die Fehde verwechselt.
Ihr habt beide einen Tipp abgegeben. Ihr könnt wieder sagen.
Ach so, ich darf. Hier, Karrion Kross.
Richtig, Karrion Kross.
Oh, das wusste ich doch. Ja, klar, der hat sich dann da verletzt danach.
Genau, der war.
Wie viele Tage waren's?
4.
Oh, okay, das ist hart. Ich dachte an Sami Zayn, weil der hat beim nächsten Pay-Per-View direkt wieder verloren. Beim nächsten Takeover.
Ja.
Aber er, Karrion Kross, der hat sich sofort verletzt danach, ja.
Genau, der hatte eine Schulterverletzung. Aber wurde dann nochmal NXT-Champion für 136 Tage. Genau, damit steht es 1-1.
Oh, ich denke vor allem auch an die Fehde mit Bobby Lashley und sagt dann die falsche Fehde.
Ja, das hat mich gerade irgendwie auch gewundert.
Ja, weil Flo mich mit Angel Garza total verwirrt hat.
Ey, ich habe gerade Angel Garza mit Santos Escobar verwechselt.
Sorry. Angel Garza war, glaube ich, NXT 205 Cruiserweight Champion oder wie das hieß.
205 Live.
Okay.
Er hat gegen Leo Rush, glaube ich, gefädet.
Wir kommen zu Frage 3. Es steht 1-1. Wir hatten gerade die kürzeste Regentschaft eines NXT-Champions. Jetzt möchte ich die längste wissen. Wer war der längste Titelträger einer NXT-Regentschaft?
Also eine Regentschaft.
Eine Regentschaft.
Seth Rollins.
Falsch.
Das war eindeutig. Frage. Ich sag. Wen sag ich denn? Aleister Black, keine Ahnung.
Falsch. Erster Tipp. Er war der Anführer eines der.
Adam Cole.
Bye-bye. Richtig. Adam Cole mit 396 Tagen zwischen 2019 und 2020.
Oha, wie viel hatte Seth Rollins?
Seth Rollins hatte 133.
So wenig.
Yes.
Hast gegen Big E verloren, ne?
Ja. Okay, willkommen zu Frage Nummer 4. Es steht 2-1 für Flo. Was war der Main Event von unserer natürlich angeguckten WrestleMania 12? Nennt mir beide, also es ist ein 1 gegen 1 Match, beide Wrestler und für einen extra
Punkt. Shawn Michaels und Bret Hart. Bret Hart. Iron Man Match, 16-Minute Iron Man Match.
Mhm. Ging in die Verlängerung, aber Flo hat recht.
Den Punkt gebe ich Flo. Das sind 2 Punkte für Flo. Also steht es 4-1. Nico, du kannst leider nicht mehr.
Wieso 2? Da war doppelte Punkte.
Ja. Wegen der Stipulation.
Er hat mich ja gar nicht zu Wort kommen lassen. Was soll ich denn da tun?
Ja.
Wenn ich die Antwort schon weiß, ohne dass er die Frage ausspricht, dann tut's mir leid.
Damit steht es 4-1.
Wenn du zu blöd bist.
Und wir kommen zur letzten Frage. Und zwar war der Samstag bei WrestleMania 39 der bestbewertetste Pay-Per-View oder PLE 2023. Ich möchte, dass ihr mir den Opener der Show nennt.
John Cena gegen Austin Theory.
Und jetzt um was?
Um die US Championship.
Das sind auch 2 Punkte für Nico. Damit steht es 4-3. Gut, dass du am Ende noch gepunktet hast, Nico. Aber Flo hat auch mal ein Quiz gewonnen.
Easy.
Das war das Quiz.
Wow.
Ich bedanke mich. Und ich habe derweil schon ausgelost, was wir bei der nächsten Folge für ein WrestleMania-Match bewerten. Und zwar sind wir bei WrestleMania 6 gelandet. Und online. Zwar beim
online, das kann ja schon wieder nur grandios werden.
Und zwar beim The Barbarian mit Bobby Heenan gegen Tito Santana. 4 Minuten 33. Die Zeit kannst du dir natürlich nehmen, Nico, um dieses, um diesen Klassiker anzusehen. Und ja, ich bitte dich wirklich darum, das diesmal zu tun. Flo wird das machen. Ich werde es sowieso machen. Und ja, dann freue ich mich, dass wir bei der nächsten Folge, wahrscheinlich dann nächste Woche, drüber reden werden und dann auch die Entwicklung der, der Storylines betrachten werden, die jetzt weiter bei SmackDown und bei Raw laufen. Und ich bedanke mich bei euch.
Ganz kurz, das war jetzt Bad News Brown gegen Roddy Piper, ne?
Was? Nein.
The
Barbarian gegen irgendeinen anderen Typen. gegen Tito Santana.
Tito Santana.
Ja.
The Barbarian. Aha. Ah, da. Ja, ja, okay, ich seh's, okay. Alles klar. Ja, gut, Bobby Heenan war gefühlt damals von jedem der Manager.
Genau, einer der größten Manager aller Zeiten.
Ja, ich hatte innerlich gehofft, dass wir Bad News Brown sehen, weil das war ja wahrscheinlich der Vorläufer von Bad News Barrett. Aber ja, gut. Dann bekommen wir halt Barbarian.
Ja, ich bedanke mich. Ich bedanke mich bei euch. Nico, du wirst einmal kurz Tschüss sagen.
Tschüss.
Flo.
Jo, bis dann.
Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Outro.